Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Hiroshima gedenkt der Opfer des ersten Atombombenabwurfes vor 80 Jahren. Mit dem Läuten der Friedensglocke und einer Schweigeminute haben die Menschen in der japanischen Stadt an den verheerenden US-Angriff am 6. August 1945 erinnert. Und damit begrüße ich Sie zur Tagesschau. Zum Gedenken in Hiroshima kommen wir später in dieser Sendung noch einmal. Jetzt schauen wir zunächst nach Berlin. Während viele gerade in der Sommerpause sind, hat das Bundeskabinett heute zahlreiche Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Zum Beispiel sollen Pflegekräfte künftig selbstständiger entscheiden dürfen, etwa bei der Versorgung von Diabetespatienten oder der Wundversorgung. Zudem soll die Ausbildung von Pflegefachassistenten vereinheitlicht werden. Ziel ist es, den Beruf attraktiver zu machen. Die Koalition setzt damit Entwürfe der Vorgängerregierung um.
Unterricht an einer Berliner Pflegeschule. 3 Jahre lang lernen die Auszubildenden hier alles rund um das Thema Pflege, etwa die Kontrolle des Blutzuckers. Nach ihrer Ausbildung dürfen die Fachkräfte das aber bisher in der Regel nicht eigenverantwortlich machen, sagt der Lehrer.
Wenn ich als Pflegefachperson zu einem pflegebedürftigen Menschen nach Hause komme, darf ich eigentlich nur auf ärztliche Verordnung die Blutzucker kontrollieren, auch wenn ich direkte Anzeichen vielleicht habe, dass hier etwas falsch sein könnte.
Mit einem neuen Gesetz für mehr Befugnisse soll sich das ändern. Bei der Versorgung von Diabetikern, Demenzkranken und bei der Behandlung chronischer Wunden sollen Pflegefachkräfte künftig mehr selbst entscheiden dürfen.
Wir lassen ihnen jetzt mehr Freiheiten, diese Kompetenzen, die sie haben, auch anzuwenden. Das soll dazu führen, dass der Beruf auch attraktiver ist.
Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt die Präsidentin des Pflegerats. Aber
wir machen ja nicht nur Demenz oder die Diabetes oder Wundversorgung, sondern derjenige oder diejenige, die eine Wunde hat, die hat vielleicht auch eine andere Grunderkrankung. Um die kümmern wir uns ja auch. Und wenn ich wegen der zum Arzt rennen muss, aber wegen der Wundversorgung dann nicht, dann habe ich nichts gewonnen.
Ob die jungen Auszubildenden mit der entsprechenden Qualifikation noch mehr Verantwortung in weiteren Bereichen bekommen, legt der Gesetzentwurf noch nicht fest. Sie wären dafür.
Damit kriegt die Pflegefachperson eine fachliche Anerkennung. Und auf, das ist natürlich gut.
Das macht es vielleicht dann auch noch mal schmackhafter für andere sozusagen, weil wir brauchen Leute in der Pflege oder Auszubildende.
Über ihre Kompetenzen wird jetzt zunächst das Parlament entscheiden. Die Details müssen dann noch Krankenkassen, Ärzte und Pflegeverbände vereinbaren.
Außerdem hat das Kabinett ein Rentengesetz verabschiedet. Nach dem Entwurf von Arbeitsministerin Baas wird das Rentenniveau bis 2031 gesichert, und zwar bei 48% des jeweils geltenden Durchschnittslohnes. Die Mütterrente wird ausgeweitet. Die Mehrkosten dafür sollen die Steuerzahler tragen. Auch eine Maßnahme zur Entlastung bei den Energiepreisen wurde beschlossen. Unternehmen und Verbraucher sollen von den Kosten der Gasspeicherumlage befreit werden. Die Entlastung für einen 4-Personen-Haushalt läge bei etwa 60 Euro im Jahr. Und noch ein Gesetzentwurf wurde verabschiedet gegen Schwarzarbeit. Nach den Plänen von Bundesfinanzminister Klingbeil soll der Zoll mehr Befugnisse erhalten. Außerdem soll die Auswertung von Daten digitalisiert und die Zusammenarbeit mit der Polizei enger werden. Mit Friseursalons, Kosmetik und Nagelstudios rücken neue Branchen ins Visier der Kontrolleure.
Razzia gegen Schwarzarbeit in Mönchengladbach. Die Zollbeamten stellen Fragen, prüfen Papiere. Wird der Mindestlohn gezahlt? Sind die Arbeitnehmer legal in Deutschland und ordnungsgemäß angemeldet? Solche Prüfaktionen soll es künftig häufiger geben, denn der Schaden ist immens. Experten schätzen, etwa 16 Milliarden Euro an Steuern und Sozialbeiträgen entgehen dem Staat jährlich durch Schwarzarbeit. Die zuständigen Minister, heute öffentlichkeitswirksam bei einer Razzia in Berlin dabei, haben deshalb einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Regeln verschärft. Begründung?
Dass es nicht sein kann, dass Menschen gegen Regeln verstoßen. Und das ist ja auch die Schnittmenge zur Arbeitsministerin, dass es hier zu illegaler Beschäftigung kommt und dass Menschen ausgenutzt und missbraucht werden, auch auf solchen Baustellen.
Der Zoll soll deshalb mehr Befugnisse bekommen, etwa Zugang zu polizeilichen Daten und eine bessere Vernetzung mit anderen Behörden. Gute Pläne, aber schwierige Umsetzung, sagt die Zollgewerkschaft und fordert, neben besserer Ausstattung, mehr Personal. 9.500 Kräfte gäbe es derzeit.
Unsere Vorstellung ist, dass wir insgesamt 15.000 Kolleginnen und Kollegen in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit bekommen müssen. Darüber hinaus braucht es aber auch hochwertige Stellen, um das Personal zu halten und zu fördern und nicht vergleichbar in mittleren Einkommensgruppierungen zu bezahlen.
Neu ist auch ein intensiverer Fokus auf Barbershops, Kosmetik und Nagelstudios. Aus Sicht von Wirtschaftswissenschaftlern aber eher Symbolpolitik.
Es ist ein kleiner Teilbereich, in dem Schwarzarbeit stattfindet. Die weitaus größeren Dimensionen haben wir im Bereich des Baus, bei Renovierungen, beim Haus und so weiter oder auch bei Kfz-Reparaturen, als es in diesem Dienstleistungssektor, in dem es ja auch am Ende eher um kleinere Beträge geht.
Der Finanzminister erhofft sich eher hohe Beträge. Bis 2029 soll der Kampf gegen Schwarzarbeit dem Staat rund 2 Milliarden Euro einbringen. Investieren muss er im selben Zeitraum allerdings auch rund 470 Millionen Euro für zusätzliches Personal und IT-Systeme.
Der US-Sondergesandte Witkoff hat sich erneut mit dem russischen Präsidenten Putin getroffen. Anlass war ein Ultimatum von US-Präsident Trump. Bis Freitag soll Russland eine Waffenruhe mit der Ukraine schließen. Ansonsten drohen Moskaus Verbündeten hohe Zölle, wenn sie weiter Öl und Gas von Russland kaufen. Das Gespräch zwischen Putin und Witkoff dauerte etwa 3 Stunden. Der Kreml teilte mit, es sei nützlich und konstruktiv verlaufen. Dazu Sarah Schmidt vor dem Weißen Haus in Washington. Sarah, was für ein Echo auf das Treffen kommt denn aus den USA?
Ja, das Echo klingt sehr ähnlich. Hier bezeichnet Donald Trump das Gespräch zwischen Putin und Witkoff als highly productive, also hochproduktiv, und man habe große Fortschritte gemacht. Wir wissen allerdings nicht, wie diese Fortschritte aussehen. Dazu hat der US-Präsident sich nämlich nicht geäußert. Was wir wissen ist, dass hier innerhalb der US-Regierung heute weiterhin Gespräche stattfinden. Das hat US-Außenminister Marco Rubio bekannt gegeben und er hat auch gesagt, dass weitere Sanktionen gegen Russland noch nicht vom Tisch seien. Und heute hat die US-Regierung bekannt gegeben, dass eben genau diese Sekundärsanktionen, also Sanktionen gegen Handelspartner von Russland, es geben soll gegen Indien, 25% weit mehr Zölle, allerdings erst in 3 Wochen. Und insofern erscheint es ein bisschen so, als habe die US-Regierung doch das Gefühl, dass man weiterhin Druck auf Russland ausüben wolle, müsse.
Dankeschön, Sarah Schmidt nach Washington. Und gleich im Anschluss an diese Sendung vertiefen wir das Thema noch einmal bei Tagesschau 24, dem Nachrichtensender der ARD, mit einer Schalte zu unserem Moskau-Korrespondenten Norbert Hahn. Er ist ein Fan von US-Präsident Trump, rechtskonservativ und seit heute offiziell der neue Präsident von Polen. Karol Nawrocki, der parteilose Politiker, steht der rechtspopulistischen PiS-Partei nahe. Sein Sieg in der Stichwahl im Juni gilt als schwere politische Niederlage für die proeuropäische Regierung von Ministerpräsident Tusk. Die blickt nun schwierigen Zeiten entgegen. Es wird erwartet, dass Nawrocki seine Macht nutzt, um Vorhaben der Tusk-Regierung zu blockieren.
Es ist eine Mischung aus Volksfest und Public Viewing. Zehntausende Menschen aus dem ganzen Land sind nach Warschau gekommen, wollen bei dem Amtseid ihres neuen Präsidenten dabei sein. Das gab es so noch nicht in Polen. Nawrocki macht in seiner ersten Rede als neues Staatsoberhaupt das, was seine Anhänger von ihm erwarten. Er kritisiert die amtierende Regierung unter Donald Tusk. Indem ich zum Präsidenten Polens gewählt wurde, haben die Menschen gesagt, so kann man nicht weiter regieren. Und Polen soll nicht so aussehen, wie es heute aussieht. Zustimmung erhält der neue Präsident von der Hälfte der polnischen Gesellschaft. Das Land ist tief gespalten. Nur hauchdünn hatte Nawrocki gegen seinen Kontrahenten gewonnen. Jetzt deutete er an, von seinem Vetorecht als Präsident Gebrauch zu machen und die Gesetze der Regierung Tusk zu blockieren. Der Ministerpräsident reagiert mit Durchhalteparolen. Ich denke, der Präsident wird sich schnell an die reale Situation in Polen gewöhnen. Die reale Situation ist, dass der Präsident repräsentiert und die Regierung regiert. Politikwissenschaftler befürchten, dass sich der tiefgreifende politische Machtkampf noch verschärfen wird. Ich denke, dass das für die Regierung eine kalte Dusche ist. Es könnte auch dazu führen, dass dem Präsidenten nur Gesetze vorgelegt werden, bei denen er kein Veto einlegen wird. Beispielsweise in der Sozialpolitik, wo Kompromisse möglich wären. Bei anderen Fragen droht dagegen Stillstand. Es ist fraglich, ob der neue Präsident der Präsident aller Polen sein will. Es steht zu befürchten, dass sich Polen von der EU entfernt. Heute kündigte der neue Präsident an, dass er eine Kommission einsetzen will, um bis 2030 die Verfassung zu ändern. Und in 2 Jahren sind Parlamentswahlen. Polen droht, eine illiberale Demokratie zu werden, ganz nach dem Vorbild Ungarn.
Dieses Gebäude ist inzwischen ein Denkmal. Knapp 600 Meter darüber explodierte heute vor 80 Jahren die erste abgeworfene Atombombe der Geschichte. Jedes Jahr wird in Japan daran erinnert. Das haben wir am Anfang der Sendung ja schon gezeigt. Die USA hatten damals die Stadt Hiroshima angegriffen. Es folgte ein Inferno. Eine Feuerwalze zerstörte das Stadtzentrum, hier dunkelrot markiert. 60 bis 70.000 Menschen starben unmittelbar. Und an den Folgen weit mehr als 100.000.
Das Gedenken in Hiroshima generationenübergreifend. Für ein Schulprojekt spricht Yuko Yamakochi Touristen an. Sie erzählt, wie ihr Großvater die Atombombe miterlebte, wie er seine Mutter und seine Geschwister verlor. Ein Versuch, das Grauen greifbar zu machen. Ich denke, wir leben in einer sehr gefährlichen Welt, in der man nie weiß, wann Atomwaffen eingesetzt werden. Gerade deshalb möchte ich mit meinen Möglichkeiten die Schrecken und Gefahren von Atomwaffen vermitteln. Um 8.15 Uhr Ortszeit erinnert Hiroshima an die Opfer der Atombombe. Exakt 80 Jahre zuvor hatten die USA sie abgeworfen. Ohne Vorwarnung. Die Menschen verbrennen, verglühen regelrecht. Die USA wählen Hiroshima gezielt aus. Eine im Krieg zuvor unversehrte Stadt. Das heute wird von der Sorge begleitet vor dem weltweiten nuklearen Wettrüsten. Vor allem China, Russland und die USA modernisieren ihre Atomwaffenarsenale. Die Spaltungen innerhalb der internationalen Gemeinschaft in der Frage der nuklearen Abrüstung vertiefen sich. Und das derzeitige sicherheitspolitische Umfeld wird zunehmend angespannter. Doch gerade deshalb ist atomare Abrüstung so entscheidend. Während die Welt über neue Atomwaffen debattiert, sendet Yuko mit ihrer schwimmenden Laterne ein stilles Signal. Mahnung und Hoffnung zugleich. Damit sich das, was am 6. August 1945 geschah, nie wiederholt.
Seit Tagen kämpfen Spanien und Portugal gegen Waldbrände. Hunderte Feuerwehrleute und Löschflugzeuge sind im Einsatz. Dort sind die Brände inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Nicht so im Süden Frankreichs. Südöstlich der Stadt Carcassonne im Departement Aude spitzt sich die Lage weiter zu. Eine Frau kam in ihrem Haus ums Leben.
Es sind die größten Waldbrände in Frankreich seit 1949. Mehr als 16.000 Hektar Wald im südfranzösischen Departement Aude wurden bislang von den Flammen erfasst. Die Feuer waren gestern Nachmittag aus noch unbekanntem Grund ausgebrochen. Über 20 Häuser sind völlig ausgebrannt. Eine ältere Dame kam in den Flammen ums Leben. Andere fürchten um ihr Zuhause. Mein Haus hat es ganz sicher getroffen. Als ich da weg musste, standen die Flammen schon am Sockel des Hauses. So ist das. Das ist Schicksal. Trotz Großeinsatz der Feuerwehr am Boden und mit Löschflugzeugen aus der Luft breiten sich die Feuer weiter rasant aus. Der Rauch erschwert das Atmen. Hohe Temperaturen und kräftiger Wind begünstigen die Brände. Bis jetzt ist das Feuer weder eingehegt noch unter Kontrolle. Es brennt weiter. Die Autobahn 9, die auch viele Touristen auf dem Weg nach Spanien nutzen, blieb lange gesperrt. Inzwischen ist sie wieder geöffnet. In Spanien selbst gibt es ebenfalls heftige Waldbrände. In der Region um Tarifa in Südspanien zogen dichte Rauchwolken über die Urlaubsstrände.
3 Weltkriegsbomben sind in den vergangenen Monaten rund um die Baustelle der abgerissenen Carola-Brücke in Dresden gefunden worden. Jetzt kam ein weiterer Blindgänger hinzu. 17.000 Menschen mussten für die aufwendige Entschärfungsaktion ihre Häuser verlassen. Am Nachmittag gab die Polizei Entwarnung. Die Menschen konnten zurück nach Hause. Und damit zur Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 7. August.
Über der Mitte Europas hat sich ein Hoch etabliert, von Südwesten strömt wärmere Luft zu uns. In der Nacht sind nur an der Ostsee noch einzelne Schauer möglich, sonst ist es trocken. Im Norden, nach Mitternacht auch im Westen, dichtere Wolken. Am Tag ist es oft sonnig oder locker bewölkt, im Norden und Westen teilweise wolkiger. Im äußersten Norden sind einzelne Schauer möglich. In der Nacht 15 bis 5 Grad, am Tag 21 Grad an der Nordsee bis 30 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Freitag in der Südhälfte viel Sonne, sonst Sonne und Wolken. Auch am Samstag neben ein paar Wolkenfeldern oft Sonne, nur vereinzelt mal ein Schauer oder Gewitter. An diesem Wetter ändert sich auch am Sonntag nichts.
Und in den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Helge Fuß Bundesarbeitsministerin Baas, wann das Rentensystem reformiert wird. Außerdem sind wir in Venedig und schauen nach, welchen Effekt die Eintrittsgelder haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwochabend.